Wir leben in dem unsichersten Deutschland aller Zeiten, weil das, wer sich dem weiterhin verschließt, der trägt Verantwortung dafür, dass die Lage immer schlechter wird. Das ist ein verheerendes Signal für die Bürger. Wissen Sie, ich frage mich dann immer, was soll das? Das wäre dann die Bankrotterklärung unseres Staates.
Meine Damen und Herren, ich freue mich, einen Herrn begrüßen zu dürfen, Martin Hess. Er war leitender Polizeibeamter in Baden-Württemberg. Jetzt sitzt er für die Alternative für Deutschland im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen, Herr Hess.
Herr Weber, liebe Zuschauer, ein herzliches Grüß Gott. Freue mich.
Hess, die Situation, wir haben uns bisher viel in den Bereichen in den letzten Wochen um Wirtschaft beschäftigt, aber die innere Sicherheit ist genauso ein Thema. Die Welt am Sonntag hat vergangenen Sonntag, also heute vor einer Woche, einen Aufhänger gehabt. Länder registrieren Höchststand bei Vergewaltigungen. Sie gestatten, dass ich den Zuschauern noch mal kurz einen Clip dazu einspiele?
Die Polizei hat 2025 so viele Vergewaltigungen erfasst wie seit Jahren nicht. Das zeigt eine Abfrage der Welt am Sonntag bei allen Bundesländern. Deutschlandweit waren es demnach knapp 14.000 Fälle. Das sind 9% mehr als im Jahr davor. In mehreren Bundesländern zeigt die Statistik, dass nicht-deutsche Tatverdächtige übermäßig vertreten sind. Nicht nur bei Vergewaltigungen, sondern auch bei der Gewaltkriminalität insgesamt. In Bayern ist hierbei sogar jeder zweite Tatverdächtige ein Ausländer.
Man hat den Eindruck, es ist ein Tabu. Die gängigen Medien und die Presseberichterstattung, auch die Welt, hat diese Thematik eher klein geschrieben. Was steckt denn dahinter?
Naja, weil natürlich mittlerweile jeder sehen kann und es statistisch jetzt auch belegt ist, und zwar unwiderruflich belegt ist, dass die Migrationspolitik seit 2015 unser Land massiv unsicher gemacht hat. Wir sind, und ich werde nicht müde, es immer wieder zu betonen, wir leben in dem unsichersten Deutschland aller Zeiten. Weil das eine sind die Zahlen der Polizei in Kriminalstatistik, was die Kriminalität angeht, allgemein und die Gewaltkriminalität und davon eben ein Bereich auch die Sexualdelikte. Aber wir haben eben auch auf der anderen Seite noch den Islamismus, der eine ganz massive Gefahr darstellte. Die Terroranschläge, die schon durchgeführt worden sind seit 2015 und die uns auch drohen. Und jeder wird Ihnen bestätigen können, dass wir hier eine wirklich sehr, sehr hohe Terrorgefahr haben. Und wir sehen es an der Statistik doch ganz klar. Der Eindruck, der sich seit dem Darstellen der tatverdächtigen Belastungsziffer ergibt. Die tatverdächtigen Belastungsziffer sagt, wie viele Tatverdächtige es pro 100.000 einer bestimmten Gruppe gibt. Man kann es dann bis auf Nationalitäten runterbrechen. Und da sehen wir ganz klar, dass Nationalitäten aus dem Nahen Osten, Syrer, Afghanen, Nationalitäten aus Nordafrika, Marokkaner, dass die extremst sowohl bei der Gewaltkriminalität als auch bei diesen Vergewaltigungen kriminalitätsbelasteter sind als Deutsche. Und das haben wir immer schon gesagt. Wir haben gesagt, wenn wir die Tore aufmachen für Menschen aus bestimmten Regionen dieser Welt, die mit unseren Werten schlicht und ergreifend inkompatibel sind, weil sie eine völlig andere Sozialisation genossen haben. Sehen Sie sich mal das Frauenbild im Nahen Osten an. Sehen Sie sich auch die anderen Grundwerte, die dort geteilt werden, die Auffassung in Bezug auf Leben, Ehre, Verteidigung, indem ich das Messer dem anderen in den Körper ramme, unabhängig davon, ob er dann stirbt oder nicht. Ja, das sind alles Dinge, die passen nicht zu uns. Und das anzusprechen ist eben nicht rassistisch, wie Links-Grün-Rot immer sagt, sondern es ist die Darstellung der Realität. Und wer sich dem weiterhin verschließt, der trägt Verantwortung dafür, dass die Lage immer schlechter wird. Und Sie kennen mich für meine klaren Worte, Herr Weber, und ich will es auch diesmal ganz klar sagen. Die Zahlen, mit denen wir es mittlerweile zu tun haben, die haben ein solches Ausmaß erreicht, dass ich nicht mehr nur ungehalten bin und befremdet bin, sondern dass ich wirklich wütend bin, wie ein Staat seine Bürger so im Stich lassen kann. Das ist originäre Aufgabe des Staates, seine Bürger zu schützen. Hier versagt er und da ist völlig egal, ob das jetzt links-grün-rot ist oder jetzt auch die CDU, weil die stellt zwar fest, was falsch läuft mittlerweile, Gott sei Dank. Also die Lage wird nicht mehr geleugnet, Aber sie tun nicht das Entsprechende. Sie haben es gerade eingeblendet, Syrer, 11-mal Tatverdächtiger. Ja, was passiert? Die könnten alle, wir könnten sofort die Aufenthaltstitel ihrer Syrer beenden. Schutz auf Zeit haben die bekommen. Die Zeit ist vorbei. Der Bürgerkrieg in Syrien ist vorbei und der Staat müsste jetzt Recht durch und umsetzen, indem er die Aufenthaltstitel entzieht und die Leute nach Hause gehen. Was macht die CDU? Nichts. Und das ist unser Problem. Wir brauchen endlich politische Entscheider, die unser Recht in Deutschland wieder durchsetzen und die Bürger wieder schützen.
Was wir erlebt haben, waren Inszenierungen. Lassen Sie mich in die jüngste Vergangenheit oder etwas weiter zurückgehen. Das Thema Potsdam-Treffen, Wannsee-Konferenz. Das Berliner Gericht, das Landgericht hat entschieden, dass Korrektiv frei erfunden hat. Die Süddeutsche FAZ, Fernsehsender haben alles mitgemacht. Das heißt also, hier Worte, die gefallen sind, wie Deportation und alles erlogen, um etwas zu konstruieren. Ich komme in die Neuzeit, Colin Fernandes, Deepfakes. Wir hören im Augenblick nichts mehr. Der Mann soll abgeschafft werden. Ich habe bei den ganzen Demonstrationen, wo am Brandenburger Tor Frau Neubauer aufgetreten ist und sagt, Sie können froh sein, dass mir keine Rache nehmen.
Und ich glaube, sehr viele Männer da draußen haben noch längst nicht begriffen, was für ein unglaubliches Glück sie haben, dass wir einfach nur Gleichberechtigung wollen und keine Vergeltung.
Aussagen, die von einem Mann getätigt würden. Wenn die von einem Mann getätigt würden, er würde gesteinigt werden. Hier legitimiert man es, weil man das sind Deepfakes. Colin Fernandes, ein C-Promi, hat etwas erzählt, dessen Aufklärung noch nicht gegeben ist. Aber kein Wort über die Situation, die wir gehört haben. Das heißt also, dass aus dem Bereich etwa jeder zweite Verdächtige ausländisch, was den Bereich der sexuellen Übergriffe angeht und Vergewaltigung. Das Thema Femizide spielt eine Rolle. Ein Tabuthema und eine Ignoranz. Ist diese Ignoranz aus Ideologie, dass die blind sind? Oder ist es ein Prozess? Den Zuschauern vollzieht sich das nicht. Wie kann eine Frau, wie können Frauen dem folgen, auf die Bühne gehen, Demonstrationen machen und hier sagen, es handelt sich hier um kein Migrationsproblem? Und die Zahlen sind ja offensichtlich. Es gibt ja sogar Fernsehsendungen oder es gibt sogar Interviews, wo die sagen, die Zahlen von aus der polizeilichen Kriminalstatistik BKA, die sind gelogen, die stimmen nicht. Ja, es
Das
gibt's.
nennt sich, kognitive Dissonanz.
Ja.
Diese Leute haben eine bestimmte Idee, man könnte auch sagen Ideologie im Kopf, ein bestimmtes Weltbild. Und dann kann nicht sein, was nicht sein darf. Die leugnen schlicht und ergreifend die Realität, sie blocken sie ab. Das merken Sie auch bei dieser ganzen Gewalt ist männlich Geschichte. Das ist durch die Statistik mittlerweile widerlegt. Syrische, irakische, afghanische tatverdächtige Frauen sind gewaltbelasteter, also bei der Gewaltkriminalität kriminalitätsbelasteter als deutsche Männer. Und genau das sind Fakten, die denen nicht in, ich habe das bis heute nicht verstanden, wie man einerseits Frauenrechte vehement vertreten kann, wofür wir alle ja sind, aber andererseits dann Hunderttausende, um nicht zu sagen Millionen von Männern ins Land zu lassen, die auf diese Rechte, man kann es ja in aller Deutlichkeit sagen, regelrecht spucken. Das ist so ein Irrsinn, linksgrün-roter, man könnte sagen linksgrün-roter Wahnsinn im Endstadium, obwohl wir Opferzahlen haben ohne Ende und die Sexualdelikte sind ja heute angesprochen worden, wird dieser Zusammenhang weiterhin geleugnet. Und was mich bei dem Fall Fernandes wirklich mittlerweile nicht nur befremdet hat, sondern regelrecht angeekelt hat, ist diese Doppelmoral und diese Heuchelei dieser Leute. Wenn es da um digitale Geschichten geht, dann machen die einen riesen Popanz, dann sagen die, hier muss gehandelt werden. Aber all die Hunderttausenden, die mittlerweile von Gewaltkriminalität betroffen sind, die Zehntausenden von Frauen, die von Sexualdelikten, schweren Sexualdelikten real betroffen sind durch diese sogenannten Flüchtlinge, die ja in Wahrheit Armutsmigranten sind, das interessiert da niemanden. Und das ist wirklich, wissen Sie, wenn es um den Schutz der eigenen geht, dann kriegen die die Fresse nicht auf. Aber wenn es um die Vertretung von Minderheitenpositionen geht und auch noch von gewalttätigen Minderheiten, dann wird hier ein Riesenpopanz aufgebaut. Und im Fall Fernandes wird dann bei digitaler Gewalt, wie sie es nennen, so getan, als würde die Welt untergehen und als müsse man sofort handeln. Aber die tatsächlichen Ermordeten, mit Messer angegriffenen, Vergewaltigten Frauen im realen Leben, die interessieren hier nicht. Und das ist eine Form von Ideologie, die wir zutiefst ablehnen und ich sage es in aller Deutlichkeit auch bekämpfen müssen. Diese Leute zerstören Deutschland, diese Leute vernichten die Sicherheit in unserem Land und deshalb müssen diese Leute komplett raus aus jedweder Regierungsverantwortung, egal ob Bund, Land, in den Kommunen. Wir brauchen wieder Leute, die die Interessen, die Sicherheitsinteressen, die wirtschaftlichen Interessen, die Freiheitsinteressen, die Wohlstandsinteressen der eigenen Leute in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen.
Ergänzend dazu, die meisten, die meinen, sich eine Meinung erlauben zu können, wissen zwei Umstände nicht. Ich habe selber 2,5 Jahre im Nahen Osten gearbeitet. Ich kenne also die Verhältnisse. Punkt eins. Punkt zwei, Menschen, die meinen, sich für dieses Thema Colin Fernandes hier in einer Form zu ereifern, ohne dass der Tatbestand komplett aufgeklärt ist. Den empfehle ich mal dringend, sich vor ein Grab zu stellen, einer 17-Jährigen, die zusammen mit ihrem Freund mit 38 Messerstichen umgebracht wurde im Zug. Ich war davor gestanden, vor dem Grab von Anne-Marie. 19 und 17 Jahre alt. Anne-Marie eine Woche nach ihrem 17. Geburtstag. Die einzigste Tochter hingerichtet. Haben Sie da schon mal gesehen, dass die, entschuldigen Sie, ich bin nicht der typische Journalist, aber dass dieses Pack linksgrün da einmal war am Grab und hat etwas gesagt, eine ehemalige Innenministerin, Frau Faeser, hat einen Tag danach, war sie in Brockstedt, hat die Eltern von Danny und Anne-Marie keines Blickes gewürdigt, nicht einen Satz des Mitgefühls geäußert. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist für mich das Widerwärtigste, was überhaupt rumläuft. Wenn Sie vor dem Grab stehen und Sie überlegen und sagen, da liegt dieses 17-jährige Mädchen das Leben vor sich. Die Eltern werden nie mehr Weihnachten, nie mehr Geburtstag, die können nichts mehr, nichts. Die werden alleine gelassen. Und wenn es dann eine Organisation gibt wie die Trauerwache, dann müssen die fürchten, dass linke Demonstrationen die niedermachen. Und das ist genau der Punkt, den Sie sagen, Herr Hess, dass es jetzt an der Zeit ist. Das Bürgertum darf nicht mehr bequem sein. Die Bequemlichkeit, die kostet uns Kopf und Kragen. Und darüber sollten wir uns im Klaren sein. Und alles, was wir hier tun, liebe Zuschauer, Martin hält sein Gesicht in die Kamera. Ich genauso. Wir laufen nicht vermummt rum, sondern wir sagen das, was wir fühlen und wir laden jeden zur Diskussion ein. Aber eine Diskussion, die mit schwersten Beschimpfungen einhergeht und Bedrohung, das ist sicherlich keine Diskussion und das zeigt die Wehrlosigkeit des politischen, des medialen und des ideologischen Gegners.
Sie hören mich nicht widersprechen und das Ganze wird ja noch dadurch getoppt, dass wir eine Sicherheitslage in Deutschland haben. Denken Sie an den Afghanen in Thüringen, der mit Eisenstangen kreuz und quer durch die Stadt läuft, der alles zusammentrümmert, der Polizeiwehr mit Eisenstangen angreift. Und das Einzige, was in diesem Staat passiert, ist, dass seine Personalien aufgenommen werden, dann wird er wieder laufen gelassen. Der wird nicht abgeschoben mit der Begründung, in seinem Heimatland würde ihm Gefahr an Leib und Leben drohen. Wissen Sie was, Herr Weber? Wir müssen langsam wieder zu den Grundlagen des logischen und vernünftigen Menschenverstandes zurück. Natürlich helfen wir Menschen, die bedroht sind. Aber wenn diese Menschen zur Gefahr für unsere eigenen Bürger werden, dann hat dieser Mensch selber entschieden, dass er auf das Gastrecht spuckt, dass er keinen Schutz mehr braucht. Und dann ist der Mann keine 24 Stunden nach diesen Angriffen abzuschieben. So hat das zukünftig zu laufen. Wir lassen uns hier vorführen. Unser Rechtsstaat macht sich nur noch lächerlich. Und Herr Weber, das ist eine verheerendes Signal für die Bürger, weil die Bürger zahlen ihre Steuern unter anderem und vor allem auch für die Gewährleistung der Sicherheit. Und mittlerweile stellt der Bürger fest, er wird ausgenommen wie eine Weihnachtsgans, zahlt Steuern ohne Ende, ist mit immer mehr Steuern und Belastungen konfrontiert und der Staat kommt keiner seiner Aufgaben mehr nach, weder der Sicherheitsgarantie noch der entsprechenden Verkehrslogistik. Schauen Sie sich die Deutsche Bahn an, das fängt übrigens jetzt auch im Luftverkehr an, unabhängig jetzt von dem Streik von der Lufthansa. Wir stellen fest, wir fliegen ja häufig, wir stellen fest, dass langsam auch im Flugverkehr hier ständig Verzögerungen einkehren. Also es ist einfach untragbar. Und in dieser Gesamtschau muss doch der Bürger verstehen, und ich bin sehr zuversichtlich, dass es immer mehr auch erkennen, dass wir mit dieser politischen Führung keine Veränderung herbeiführen werden. Das sind doch, ich meine, Sie haben ein bisschen ein härteres Wort verwandt, aber ich sage doch jetzt mal, um es mal ein bisschen auf eine humoristische Ebene zu heben, das sind doch alles Clowns. Das sind doch keine Leute mit Format, die haben doch keine Prinzipien. Und vor allem, wenn Sie sich Merz anschauen, warum hat denn der so desaströse Beliebtheitswerte? Warum traut man dem denn nichts mehr zu? Weil das ein Typ ist, das habe ich schon oft bei meinen Reden gesagt, der hat einen Charakter, der fällt selbst noch im Liegen um. Dem ist keine Kriechebene zu niedrig, nur dafür, dass er Bundeskanzler werden und jetzt auch bleiben kann. Wie der sich von dem Klingbeil am Nasenring durch die politische Arena ziehen lässt. Herr Weber, jeder Mann mit Ehre im Leib würde das niemals zulassen. Und das ist das Kernproblem der heutigen sogenannten politischen Elite. Das sind einfach keine Charaktere mehr, die für diese Ämter geeignet sind, weil es reine Opportunisten sind, weil sie die Macht, die sie verliehen bekommen, weil sie sie nicht als Gestaltungsinstrument verstehen, um das Leben der Bürger besser zu machen, sondern als Machterhaltungsinstrument, koste es, was es wolle. Und deshalb müssen diese Clowns weg, so schnell wie möglich.
Ja, ich entschuldige mich auch für das, was ich vorhin gesagt habe, bestimmt nicht. Also ich bleibe dabei, das ist für mich, weil ich das wirklich miterlebe, wie die Republik zugrunde gerichtet wird. Aber unsere Zuschauer sind es gewohnt, dass man in ihren Worten Bildern hinterlegt. Lassen Sie uns mal nach Thüringen, nach Sonneberg schauen, wo ein studierter oder angehender Arzt doch versucht, eine Filiale da die Scheiben zu putzen. Ja, das sind die Bilder aus Sonneberg. Aber wir wissen ja auch, wie Zugbegleiter, wie Menschen des ÖPNV, der öffentlichen Nahverkehr, wie die entsprechend behelligt werden, auch hier. Authentische Bilder geschehen in Deutschland. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn jemand weltbereist ist und kommt viel herum, ich war in vielen Ländern, der hätte Glück, wenn er in seinem Heimatland liegend und atmend noch in körperliche Befindlichkeit noch alle Körperteile dran zur Polizeidienststelle kommen würde. Völlig klar. Und wir leben hier in Deutschland und wir kommen nachher auch noch dazu, dass die Polizei Angst hat, durchzugreifen. Ich kann Ihnen nachher noch 2 Fälle nennen. Aber lassen Sie mich auch noch auf ein Thema kommen, und zwar das Thema, was erschreckend ist, gegenüber Pädagogen, Lehrern, die Gewalt.
Lehrer werden in Deutschland immer häufiger Opfer von Gewalt. Das zeigt eine Auswertung der polizeilichen Kriminalstatistik. Demnach erreichten die Zahlen im Jahr 2024 einen Höchststand mit fast 1.300 Fällen von Körperverletzung. Vor 11 Jahren lag die Zahl noch bei 700. Es gab auch mehr Straftaten wie Mord oder Vergewaltigung, die sich gegen Lehrer richteten. 557 Fälle waren zuletzt aktenkundig. Der Politik werden besorgte Stimmen laut. Es werde höchste Zeit für wirksame Schutzkonzepte, sagt etwa grüne Politiker Marcel Emmerich.
Es wird höchste Zeit für entsprechende Schutzkonzepte. Was soll man machen? Panikräume für Lehrer, mit Bodycam arbeiten? Was haben wir für Schutzkonzepte? Oder dass man Deeskalation, dass man sagt, schau mal, ich blute, du hast mich geschlagen, mach's bitte nicht nochmal. Das ist doch nicht schön, wenn du einen Lehrer schlägst. Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe, es sind doch alles Dinge, die waren doch fern, weitestgehend fernab jeglicher pädagogischer Einrichtung.
Genau das ist
vor anderthalb Jahrzehnten, ja.
Genau das ist genau der springende Punkt, Herr Weber. Wenn uns heute hier erzählt wird, ja eigentlich sind wir ja doch noch ganz sicher, und dann ist das hanebüchener Unsinn. Und Deutschland hat sich innerhalb der letzten 11 Jahre so dramatisch verändert, und uns will man erzählen, ja, aber uns geht's doch immer noch gut, vergleichen Sie das mal mit irgendwelchen anderen Ländern, hat der Kanzler auch vor ein paar Wochen erst wieder gesagt. Das ist komplett. Das ist eine solche Entkopplung von der Realität, die man nur noch als erschreckend, geradezu als irrsinnig bezeichnen muss. Also es ist genau, wie Sie sagen, und dann kommen ausgerechnet die Grünen mit irgendwelchen Konzeptvorschlägen. Also die durch ihre völlig verquere Ideologie diesen ganzen Irrsinn zu verantworten haben. Also sind wir mal ehrlich, die Kanzlerin Merkel, die hat zwar formal zur CDU gehört, aber war die erste grüne Kanzlerin unseres Landes. Die das zu verantworten haben, kommen jetzt, also legen das Feuer und sagen dann schnell, wir brauchen die Feuerwehr. Das ist doch absoluter Wahnsinn. Und dass diese ganze, dass ich bin kein Bildungspolitiker und ich möchte jetzt bitte auch keine Lehrerschelte betreiben, verstehen Sie mich da nicht falsch, aber dass der Staat nicht in der Lage ist, auf Gewalttäter in Schulen zu reagieren, dass der dann im schlimmsten Fall an eine andere Schule kommt und dort dann wieder Gewalt... Das ist für mich als Sicherheitspolitiker einfach nur noch irrsinnig. Und schauen Sie doch die Leute an, die Videos, die wir gesehen haben. Das sind doch Leute, die ganz genau wissen, mir passiert hier nichts. Und Herr Weber, ich will jetzt mal eine kühne These aufstellen. In den 70er Jahren bin ich erst aufgewachsen. Ich bin Jahrgang 71. Mein Vater ist Jahrgang 50. Ich glaube, Sie sind auch so in etwa in diesem Alter. Ich würde mal behaupten, in den 70er Jahren wären solche Bilder in öffentlichen Verkehrsmitteln gar nicht möglich gewesen in der Öffentlichkeit, weil die Männer der damaligen Generation hier doch, wie ich meine, recht robust und effektiv für Abhilfe gesorgt hätten. Die hätten den Leuten klar gemacht, dass man sich so in Deutschland nicht aufführt. Und sie sehen, dass wir mittlerweile hier eine gesellschaftliche Veränderung feststellen müssen. Was ich aber den Bürgern selber nicht im Kern vorwerfen kann, weil wenn sie heutzutage tatsächlich in einem solchen Fall einschreiten würden, wüssten wir beide, es käme zur körperlichen Auseinandersetzung und sie würden dann... Ich nenne jetzt mal einen abstrakten Begriff, den Herren, also formal würden sie Nothilfe leisten und abstrakt, sage ich jetzt einfach mal, würden sie den körperlich belehren. Aber dann wären Sie nachher derjenige, der vorm Kadi stünde. Sie wären der, der sich verantworten müsste. Und das läuft in diesem Staat eben auch völlig falsch. Also Sie sehen, es ist eine Vielzahl an Dingen, die korrigiert werden muss. Wer in der Schule gewalttätig wird, der kriegt einen Warnschuss vor dem Bug. Und dann geht der nicht mehr in die Schule. Dann geht der in besondere Einrichtungen, wo man sich individuell um ihn kümmert. Aber doch nicht mehr in eine öffentliche Schule. Und die Beispiele, die Sie gebracht haben, die ließen sich ja beliebig fortsetzen. Dieser Staat ist wehrlos, dieser Staat ist hilflos. Die politische Führung ist sozusagen diesbezüglich völlig handlungsunfähig. Und das muss korrigiert werden. Wir brauchen jetzt wieder Leute, die ans Ruder kommen, die klar sagen, wir haben hier Missstände und diese Missstände werden abgestellt. Und wir diskutieren uns nicht zu Tode und wir bilden auch keine Arbeitskreise mehr und das 378. Präventionskonzept, sondern jetzt machen wir es, wenn Sie mir den Begriff gestatten, mal altdeutsch. Das, was früher funktioniert hat, wird wieder durchgezogen. Dann kapieren diese Leute das auch wieder. und nicht dieser ständige Rumgeeiere und Prävention hier und dort. Es gibt den alten Spruch, Repression ist die beste Prävention. Und ein Stückchen davon sollten wir auch wieder umsetzen.
Als Sohn eines Kohlenhändlers in Berlin-Kreuzberg-Neukölln, ja, der auch noch Boxer war, ne? Amateurboxer, und dort aufgewachsen, kann ich Ihnen zustimmen. Es gab verschiedene Situationen, wo Menschen meinten, da ist im Bus, für eine alte Frau nicht aufzustehen und sagten, du kannst nicht mal. Das hat er dann auch. Ne? Hat ihn dann belehrt und hat ihm gezeigt, wäre doch besser gewesen, wenn du aufgestanden wärst. Das ist die eine Situation. Die andere Situation ist die, wir haben in unserem Kreise der Zuhörer und Zuschauerschaft verschiedene Menschen, die körperlich sehr gut sind. Sie sagen Boxer, Kampfsportler. Und die sagen, sie haben 2-3 Mal im Leben eingegriffen. Und wenn jemand ein Messer hat, dann gehst du nicht hin und sagst, du pass mal auf, hör doch bitte auf. Sondern du versuchst, den Kampf unfähig zu machen durch Schläge und Tritte. Das ist geschehen. Und diese Menschen mussten mit einer Anhaben eine Anzeige bekommen wegen mittlerer bis schwerer Körperverletzung. Und das ist genau der Aspekt, dass diese Menschen dann sagen, komm, ich schaue nicht hin. Das hat keinen Wert. Ich muss hier 10 Mille bezahlen, weil ich den Typen eine auf die Batterie gegeben habe. Der ist dann umgefallen. Da spielt das Thema, wie Sie richtigerweise sagen, Nothilfe dann keine Rolle mehr, sondern da spielt leider, und das merken wir immer mehr vor Gerichten, Hautfarbe und Religion keine unwesentliche Rolle. Spielt keine unwesentliche Rolle. Und das sehen wir auch im Sport, ein kleiner Exkurs. Antonio Rüdiger von Real Madrid war ja ein Wahnsinnsspiel der Bayern, muss man sagen, was die da geleistet haben. Aber Antonio Rüdiger zum Schiedsrichter, du Hurensohn, du Missgeburt und Kopf ab, der spielt bei der Nationalmannschaft. Es ist nur die richtige Religion und es muss die Hautfarbe sein. Nehmen wir da mal einen Urdeutschen, Anführungszeichen, ja, der würde noch nicht mal, der hätte Stadionverbot, um es so zu sagen. Der Behrendt von Wolfsburg hat gesagt, ich habe mit dieser One-Love-Binde oder diese Regenbogen-Binde, ich habe mit diesem Scheiß die Schnauze voll. Das sind Fußballer, hat er recht, ne? Der ist gescholten worden. Der hat fast Berufsverbot gekriegt. Aber was noch ein weiterer Punkt ist, die Auseinandersetzungen früher waren selten mit einer Stichwaffe geprägt. Die waren geprägt mit Auseinandersetzung fairer, ob eine Auseinandersetzung fair ist, das will ich jetzt nicht sagen. Es gibt der Verlust der Argumentation ist immer ein Nachteil, aber manchmal ging es nicht anders. Aber es war nie davon geprägt, dass einer eine Stichwaffe gezogen hat und zugestochen hat. Und verehrte Zuschauer, wenn wir das sehen, das ist bei uns Tagesordnung. Haftbefehl gegen Jungen aus Gaza. Der 13-Jährige, der niedergestochen wurde in Hamburg, wird wahrscheinlich für immer ein Pflegefall bleiben. Herr Hess, es geht unter. Und hier hat die Mutter gesagt, des 15-Jährigen aus Gaza, bereits jetzt bei der ersten polizeilichen Vernehmung, wir wissen das, was der Junge durchgemacht hat. Ja, da müssen wir sowieso, was der Junge durchgemacht hat, ist so wie das Urteil in Saarbrücken bei dem 18-jährigen Türken, der kann 17 Mal mit der Polizeiwaffe den jungen Polizisten hinrichten, dreimal ins Gesicht geschossen, aus Angst. Und das sind genau die Urteile, die auch hier zeigen, das Vertrauen in den Rechtsstaat geht verloren. Denn diese Fälle, die wir hier erleben, Haftbefehl gegen Jungen aus Gaza, und dann, bleibt ein Pflegefall. Ist ein Einzelfall, da wird kein Mensch mehr drüber sprechen. Das ist ein Einzelfall, da spricht kein Mensch mehr drüber. Und das sind die Aspekte, wo wir einfach auch diese Sendung machen und sagen, wacht auf, morgen seid ihr es, morgen sind es eure Kinder, morgen ist es die Frau, morgen ist es euer Mann, wenn wir uns nicht schützen.
Im Ganzen wurde auch die Krönung aufgesetzt durch dieses Urteil gegen den Polizisten Mörber. Wo der das ganze Magazin da leert, den Kollegen 6-mal trifft, in den Kopf schießt und wo dann eine Richterin es wagt, also die Urteilsbegründung, die ist so irre, dass sie wirklich, dass das für mich persönlich maximale Rechtsbeugung ist und dass diese Frau aus dem Richterberuf entfernt werden muss. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin der Allerletzte, der zu Berufsverboten und zu harten Maßnahmen greift. Aber wenn jemand völlig verquer, also fast schon, man muss es sagen, pathologisch argumentiert und den Rechtsstaat so massiv beschädigt, abgesehen davon, dass dieses Urteil den Angehörigen und der Polizei so dermaßen ins Gesicht spuckt, dass einem die Worte fast fehlen, solche Leute zerstören unseren Rechtsstaat. Im Übrigen entgegen der Einschätzung des Sachverständigen, der gesagt hat, der Mann mag zwar eingeschränkt gewesen sein, aber er ist schuldfähig. Und dann sagt man, nee, nee, nee. Und die Begründung, wenn sie sich das durchlesen, dass die gesagt hat, ja klar, der hat Angst um sein Leben. Als die Polizei kam, der hat Angst um sein Leben. Einer, der eine Bank überfällt, kann dann, wenn die Polizei kommt und sagt, hör auf damit, kann Polizisten erschießen und sagen, ja, die haben mich mit ihrer Waffe bedroht. Um das jetzt mal plastisch darzustellen, das ist so irrsinnig linksgrün-roter Schwachsinn, dass, also wirklich, es geschehen Dinge, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, sie denken, wir haben die Spitze des Irrsinns erreicht und dann stehen sie auf und dann setzt wieder einer einen oben drauf. Und das muss endlich aufhören, dieser komplette Wahnsinn. Wissen Sie, die Vernünftigen, die Leistungsträger in unserem Land, die werden von diesem Staat behandelt, und jetzt drücke ich es auch mal etwas deftiger aus, wie der letzte Dreck. Während die hierher gekommen sind, noch nie etwas in Sozialsysteme eingezahlt haben, nichts leisten, im Gegenteil sogar gewalttätig werden, sogar Polizisten erschießen, die bekommen Sonderbehandlungen. Da wird sogar gesagt, nee, nee, ermordet hat der niemand. Freispruch wegen Schuldunfähigkeit. Es nimmt einfach Ausmaße an, und das bitte ich einfach nachzusehen, wo ein normal denkender Bürger einfach nicht mehr ruhig dasitzen kann, das einfach nicht mehr sachlich nüchtern über sich ergehen lassen kann, sondern wo es eine normale körperliche Reaktion sein sollte und aus meiner Sicht auch muss, dass man sich aufregt, dass die Wut in einem hochsteigt und dass man sagt, das lasse ich mir von diesem Staat jetzt nicht länger gefallen. Ich frage mich, was muss denn passieren, bis die Leute wirklich, wissen Sie, wir hatten es vorher das Thema, für jeden Rotz, für irgendwelche Medienlügen gehen Hunderttausende auf die Straße, / Potsdam treffen, für diesen Fernandes-Humbug gehen sie auf die Straße und beschwören den Untergang des Abendlandes, wenn jetzt nicht gehandelt wird. Aber die wahren knallharten Probleme, mit denen wir uns jeden Tag auseinandersetzen müssen, die werden immer schlimmer. Wir sind eine wahnsinns erfolgreiche Industrienation gewesen, und durch ein Politikversagen und teilweise auch Gesellschaftsversagen, Stichwort linksgrün-rote NGOs, steigen wir ab mittlerweile zum Schwellenland. Schauen Sie sich mal die Zustände in unseren Städten an. Gehen Sie mal in den Bahnhöfen. In Berlin haben Sie Viertel. Also entschuldigen Sie bitte, das sowas finden Sie zum Beispiel in Dubai nirgends. Und das sind Zustände, da bin ich einfach nicht mehr bereit, Business as usual zu machen. Da bin ich nicht bereit, mich an den Tisch zu setzen und lasst uns mal für und wieder abwägen. Nein, dieses ganze Rumgequatsche hat uns in die Lage gebracht, in der wir jetzt sind. Wir brauchen jetzt Entscheider. Wir brauchen jetzt entschlossenes Handeln. Und dafür müssen die Bürger jetzt die Grundlagen legen. Und sie haben jetzt im September auch die Möglichkeit, endlich mal in Sachsen-Anhalt zu zeigen, dass sie die Schnauze voll haben und dass jetzt in diesem Land endlich wieder Vernunft einkehren muss. Und ich hoffe, dass es auch in Sachsen-Anhalt und vielleicht sogar auch in Mecklenburg-Vorpommern gelingt.
Lassen Sie mich zwei Aspekte, wir haben jetzt über die Justiz gesprochen, aber lassen wir uns auch über die Entmachtung und die Sorge von Polizisten, dass sie überhaupt etwas machen. Ein Beispiel: in Köln hat ein Polizeieinsatz dazu geführt, dass jetzt gegen 6 Polizisten ermittelt wird. Und zwar hat eine Roma- und Sinti-Familie die Geburt eines Kindes feiern wollen im Foyer der Kölner Uniklinik. Das Klinikpersonal hat dann die Herrschaften gebeten, Ruhe walten zu lassen, denn es stört zum einen die Ärzte und zum anderen Menschen, die krank sind, in ihrem Genesungsfortschritt. Dem ist nicht Folge geleistet worden. Man ist laut geworden. Man hat nach Aussagen des Klinikpersonals sehr deutliche Worte spüren müssen. Man hat dann die Polizei gerufen. Die Polizei hat dann das aufgelöst. Mit dem Ergebnis, dass jetzt die Kölner Polizei eingeschaltet ist, um das aufzuklären. Und zwar Thema Rassismus und Volksverhetzung. Das ist doch auch etwas so wie paranoide Schizophrenie, dass man sagt, pass mal auf, hier Roma und Sinti, wir sind eine ethnische Minderheit. Und das bedeutet für uns, wenn die etwas, konstruiere halt etwas. Und da gibt es einen Verein, der nennt sich Rom e.V. Und das sind diejenigen, wenn sie die Spur verfolgen, dann machen die laufend etwas. Ob das bei einer Fernsehsendung ist, ob das Thomas Gottschalk ist oder so, wenn der etwas sagt, wird sofort Anzeige erstattet. Aber auch hier, was geht denn den einzelnen Polizisten vor, der sagt, ich gehe dahin, da führen sich 25 Leute auf, ich möchte nicht wissen, wie viel davon mit dem Bürgergeld sind, führen sich auf und wir bereinigen die Situation. Und dann müssen wir uns auch noch rechtfertigen vor den Kollegen in Köln und haben Ermittlungen gegen uns. Na, mit welchen Gefühlen gehen die in den nächsten Einsatz? Die sagen, da schaue ich doch am liebsten gar nicht hin. Um Gottes Willen, geh du dahin. Falsche Hautfarbe, falsche Religion, ethnische Minderheit. Das Spiel setzt sich doch fort.
Das ist etwas, was ein ganz wichtiger Punkt, was die Bürger einfach verstehen müssen, dass links-grün-rot in Länderverantwortung, Polizei ist überwiegend Ländersache, wirklich sich so verhalten. Links-Grün-Rot hat generell ein Problem mit der Polizei, mit der Ordnungsmacht. Das haben wir ja, das ist ja seit 68 so, nicht? Und die haben generell immer, weil sie die Polizei eben als Feindbild sehen, alles getan, wo sie in Regierungsverantwortung waren, um die Polizei zu schwächen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Es dürfte schon 20 Jahre her sein. Kurz nach den 2000 oder 2005 etwa habe ich an einer Schulung damals teilgenommen und da war ein Kollege muss jetzt nicht ins Detail gehen, auf jeden Fall hat er dort eine Schulung durchgeführt und der war unter anderem auch lange Jahre im Rahmen seiner Spezialverbindung eingesetzt in Nordrhein-Westfalen. War also ursprünglich aus Bayern. Hat dann dort seinen Polizeidienst gemacht, Nordrhein-Westfalen dann und hat dann Baden-Württemberg bei uns dann entsprechend auch Schulungen durchgeführt. So, und er hat mir eines damals klipp und klar gesagt, was die Roten und Grünen in Nordrhein-Westfalen gemacht haben, ist, die haben, wenn sie Polizeiarbeit machen, dann brauchen sie ein Mindestmaß an Flexibilität, um Lagen erfolgreich bewältigen zu können. Und die haben diese Flexibilität maximal erstickt in einem Vorschriftenwust für die Polizei. Das hat sich keiner mehr getraut, irgendetwas zu machen, weil die gesagt haben, um Gottes Willen, da verstoße ich bestimmt gegen irgendeine Vorschrift, die ich jetzt so im Detail bei dieser Masse überhaupt gar nicht kennen kann. Das heißt, man hat wirklich der Polizei hier ein Korsett angelegt, handlungsunfähig gemacht und das hat sich ja jetzt in diesen Jahren nicht verbessert, sondern noch verschlimmert. Sie müssen ja sehen, dass die Grünen ja derzeit in NRW noch in Regierungsverantwortung sind, mit CDU im Übrigen, und dass die, und das ist eben das Hauptproblem, ist, es sind eigentlich nicht die Grünen und die Roten und die Linken. Das Hauptproblem ist die Union, die das alles zugelassen hat, die alle hat machen lassen, die heute noch lieber mit denen redet wie mit uns. Das ist absoluter Wahnsinn. Und die stehen nicht hinter der Polizei. Die drangsalieren die Polizei, wo es nur geht. Und ich habe ja, wir hatten ja schon auch Gespräche im Hinblick auf polizeiliche Führungspositionen. Das sind ja politische Beamte. Ein Polizeipräsident ist politischer Beamter. Der setzt genau das um, was von ihm oben vorgegeben wird. Und das geht dann bis unten runter. Und dann haben sie genau die Situation, die Sie beschrieben haben. Bevor der was falsch macht, macht er lieber nichts. Und diese, wir haben es jetzt auch wieder im Deutschen Bundestag gehabt, im Innenausschuss, da gibt es jetzt eine Studie, die sogar der Seehofer in Auftrag gegeben hat. Institutioneller Rassismus in der öffentlichen Verwaltung. Was ein Wahnsinn. Da habe ich mich auch gefragt, Seehofer, was um Gottes Willen. Und natürlich, wenn Sie dort den richtigen Wissenschaftler hinsetzen, dann kriegen Sie auch die Ergebnisse, die Sie haben wollen. Und jetzt können die Linken und Grünen hinsitzen und sagen, ja, wir haben hier ein strukturelles Rassismusproblem. Das ist so ein Aberwitz. Nein, haben wir nicht. Dass es Einzelfälle mit Verstößen geben mag, stelle ich nicht in Abrede, aber die werden sanktioniert und gut ist. Aber die öffentliche Verwaltung hat kein Rassismusproblem, im Gegenteil. Sie hat das Problem, dass die politische Führung und insbesondere die Polizei hier jetzt hat das Problem, dass die politische Führung einfach nicht hinter ihr steht, dass sie ständig alleingelassen wird, dass sie ständig mit Gerichtsverfahren überzogen werden, obwohl sie eigentlich nur ihren Job machen. Und der Fall, den Sie jetzt genannt haben mit Köln, ist genau das klassische Beispiel. Und auch da, wir haben immer das gleiche konstante Grundproblem. Der Fisch stinkt vom Kopf. Andere politische Führung, andere politische Vorgaben, anderes politisches Handeln. Und dann wird es besser. Solange sich der Kopf nicht verändert, stinkt der Fisch immer weiter und er wird halt irgendwann verwesen und dann extrem stinken. Und das sollten wir wirklich verhindern.
Sie haben Nordrhein-Westfalen angesprochen, das war ja hier in Köln. Es gibt ja da den Landesinnenminister Reul, also ein Hofhund, der kläfft, aber selbst nichts bewerkstelligen kann. Das ist das beste Beispiel dafür, wer hier eigentlich das Problem ist. Ein weiterer Punkt, der das belegt, spielte sich in Saarbrücken ab, und zwar eine Fahrerflucht, Ermittlungen gegen zwei Polizisten, Anwalt kritisiert Unverhältnismäßigkeit. Was ist passiert? Ein 22-Jähriger mit seinem Beifahrer entzieht sich einer Polizeikontrolle, fährt mit hoher Geschwindigkeit durch die Ortschaften nachts. Es findet eine Verfolgung statt. Er landet in einer Sackgasse, fährt in einen Hof. Polizei fährt mit rein mit einem Streifenwagen. Eine 27-jährige Polizeibedienstete steigt aus, wird beim Rückwärtsfahren zwischen das Fluchtauto und den Polizeiwagen geklemmt. Ein anderer Polizist schießt auf den Fahrer. Der wird getötet. Und man spricht jetzt, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen sind eingeschaltet, Saarbrücken ganz groß, und man spricht jetzt davon, dass man sagt, war denn das verhältnismäßig? Und das ist der Aspekt, der das nochmal unterstreicht. Wenn eine Polizistin angefahren wird, zwischen das Fluchtfahrzeug und dem Streifenwagen gerät, dann werden ihr im Bedarfsfall schwere Verletzungen zugefügt bis zum Todesfall. Und dann wird noch gesagt von einem Anwalt, der sagt, war denn das Ziehen oder das Benutzen der Dienstwaffe verhältnismäßig? Und da muss doch jeder jetzt, der das hört, muss da sagen, Leute, mal ganz ehrlich, wenn eine Polizistin, Polizist angefahren wird, mit dem Willen, hier schwerste Verletzungen bis Todesfolge herbeizuführen, ja, dann muss derjenige damit rechnen, dass er eine 9-mm-Kugel zwischen die Augen kriegt. Herr Hess, ich sag's so, wie es ist.
Also, wie gesagt, wir müssen uns mittlerweile über Fälle diskutieren. Das wäre vor 30, 40 Jahren völlig undenkbar gewesen. Unser Land hat sich mittlerweile so, also Teile unseres Landes, Teile von Institutionen haben sich mittlerweile so von dem normalen Menschenverstand entfernt. Wissen Sie, ich frage mich dann immer, was soll das? Sie müssen doch einfach, Sie brauchen keine Hochschulbildung, Sie brauchen nur ganz normal das Einmaleins beherrschen. Jetzt spielen wir das doch mal durch. Wenn es unverhältnismäßig wäre, also wir wissen ja nicht, wie die Gerichte entscheiden, nach dem Urteil gegen den Polizistenmörder schließe ich ja gar nichts mehr aus. Aber jetzt aus rechtsstaatlicher Sicht und aus Bürgersicht, was wäre denn die Alternative gewesen? Nicht zu schießen, der Typ haut weiter ab, fährt durch die nächste Ortschaft und dort laufen dann Leute über den Zebrastreifen und dann brettert er mit 230 oder mit 160 über die Leute drüber, warten, bis er noch mehr Leute verletzt oder gar tötet und dann erst einschreiten. Also wer einen Polizisten über den Haufen fährt, der überhaupt gar kein Problem mit anderen über den Haufen zu fahren. Und deshalb hat der Polizeibeamte, ich kenne den Fall nicht und deshalb muss, also im Detail, deshalb muss man immer sehr vorsichtig sein mit den Rechtseinschätzungen. Aber nach dem, was jetzt bekannt ist, wenn es zutreffend sein sollte, dass der Typ dann nach Stellen versucht hat zu fliehen, indem er eine Polizeibeamtin an- oder überfährt, dann geht von diesem Typen eine solche Gefahr für die Allgemeinheit aus, dass sich dessen Weiterfahrt auf alle Fälle unterbinden muss. Und weitere Angriffe, das weiß ich ja auch nicht. Gegebenenfalls fährt er vor, fährt nochmal zurück, nochmal auf die Kollegin zu, überfährt sie. Man kann doch von dem Polizeibeamten nicht verlangen, dass der in diesen Millisekunden, die er zur Entscheidung zur Verfügung hat, alles für und wider in einem breiten Spektrum abwägt, sondern er erkennt, dieser Täter hat eben eine Polizistin an- oder überfahren. Dieser Täter ist dabei zu fliehen, weitere Menschen zu gefährden, zu töten gegebenenfalls. Diese Gefahr muss ich abwenden und so hat er auch dementsprechend gehandelt. Dass es jetzt bei einem Mensch zu Tode kommt, mit Schusswaffengebrauch nochmal juristisch kurz gegengeprüft wird, das ist ein normaler Vorgang, das muss man dazu sagen. Aber es darf doch nie dazu führen, dass der Polizeibeamte jetzt tatsächlich wegen Totschlags oder was auch immer verurteilt wird. Das wäre dann die Bankrotterklärung unseres Staates.
Also es ist gesichert, dass er die junge Polizistin zwischen seinem Fluchtfahrzeug und dem Streifenwagen eingeklemmt hat. Er ist rückwärts gefahren und hat sie entsprechend verletzt. Keine Frage. So eine Sonntagssendung.
Dann ist das eigentlich, wenn ich es ganz kurz noch ergänzen darf, wenn das so war, dass der sogar eingeklemmt, also bewusst auf sie zugefahren, dann ist das für mich ein Mordversuch.
Ja, wenn sie, was anderes gibt es nicht, das ist bestätigt. So eine Sonntagssendung wollen wir nicht beenden ohne den Verursacher. Und Sie sagten die CDU. Wir haben ja so ernste Themen, aber ein ernstes Thema bedarf auch eines Sonntagsabschlusses, der durchaus satirisch und humoristisch gemeint ist, verehrte Zuschauer. Und zwar derjenige Mr. Brandmauer.
Schneller, schneller! Höher, ich muss höher! Gleich knall ich da dagegen! Aua, verdammt!
Kann passieren. Ich möchte Sie und die Zuschauer so um den Sonntag verabschieden. Sage danke für das Interview bei Ihnen, liebe Zuschauer. Danke für die Aufmerksamkeit. Bitte teilen Sie diese Sendung und die Inhalte sind diskussionswürdig und verteilungswürdig. Herr Hess, Dankeschön.
Ja, wie immer, jetzt haben Sie mir den Sonntag versüßt mit dem Video. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an die Zuschauer fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Schönen Sonntag noch euch allen.
Danke, liebe Zuschauer. Tschüss.